Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Sina.
Sina, du warst ja gerade unterwegs, im Urlaub gewissermaßen. Und spannenderweise natürlich in unserem Zuständigkeitsbereich, in Anführungsstrichen. Und ich bin ganz gespannt zu erfahren, wo du warst und wie es denn war.
Ja, genau, das stimmt. Ich war 2,5 Wochen unterwegs. Und es kam mir wirklich sehr, sehr lange vor, muss ich sagen.
Das ist was Gutes oder was Schlechtes, dass es dir lange vorkam?
Nein, es hatte was Gutes auf jeden Fall. Ich habe damit gerechnet, dass es sich anfühlt wie eine Woche.
Ja.
Aber tatsächlich muss ich sagen, man konnte das richtig, richtig gut auskosten, 2,5 Wochen weg zu sein. Und ich war unterwegs in Westkanada.
Yay.
Ja, es ist uns allen sehr fremd, ich weiß. Naja, genauer gesagt war ich in den Provinzen British Columbia und Alberta unterwegs.
Ja.
Ich kann ja einfach mal ein bisschen unsere Route erzählen zum Start. Also was auf jeden Fall die fixe Route war, die wir gebucht haben.
Die größte Frage, die sich dann immer stellt, ist ja quasi, wo bist du denn hingeflogen? Nach BC wahrscheinlich, ne?
Ich bin nach Calgary gefahren.
Siehst du, das wäre die zweite Option gewesen.
Genau. Alberta nach Calgary zum Start. Denn wir wollten, also generell, es ist ein Natururlaub gewesen, also wir wollten in der Großstadt starten, aber dann eben auch schnell weiterfahren.
Ja.
Und ja, da unser erster Stopp danach dann Banff war, hat sich das natürlich angeboten, den Flug
das
nach
stimmt.
Calgary zu nehmen.
Ja.
Genau, also wir sind mit Condor geflogen, von Hamburg dann über Frankfurt und dann direkt nach Calgary.
Ja.
Dort haben wir dann eine Nacht verbracht und sind dann am nächsten Morgen direkt weitergefahren nach Banff für 3 Nächte.
Oh, cool.
Ja, der Weg ist nicht lang, also wir sind 1,5 Stunden gefahren.
Genau, genau.
Total entspannt, das kann man sehr gut machen dann am nächsten Tag, wenn man dort schon was geplant hat. Und ja, dann ging es weiter über Golden und Revelstoke für jeweils eine Nacht.
Ja.
Dann nach Kelowna für 3 Übernachtungen. Dann zu den Radium Hot Springs mit einer Übernachtung.
Ja.
Dann wieder zurück nach Banff. Und zwar, weil wir auf dem Weg waren zum Waterton Lakes National Park für 2 Nächte. Und dort gab es 2 Möglichkeiten, wie man fahren kann. Und wir haben uns dafür entschieden, einfach nochmal Banff mitzunehmen, weil es uns da so gut gefallen hat. Und haben uns spontan praktisch dazu entschlossen, den Umweg zu nehmen. Es war ungefähr 1 Stunde Umweg und sind dann zum Waterton Lakes National Park für 2 Nächte und haben dann nochmal einen Zwischenstopp in Drumheller gemacht, als es dann zurück nach Calgary ging.
Wo auch immer das ist, das sagt mir tatsächlich gar nichts.
In Drumheller?
Ja.
Oh, ja dann.
Ja, dann muss ich nochmal nacharbeiten wahrscheinlich. Ne?
Das ist auf jeden Fall in der Nähe von Red Deer. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein Ort, wo sehr viele Fossilien gefunden worden sind. Also sehr viele Dinosaurier-Fossilien. Und dort in Drumheller steht das größte Dinosaurier-Museum. Und also das
wird der Grund sein, warum mir das nichts sagt. Wir haben den Grund erkannt. Ja,
ja gut. Ja. Genau.
Du hast ja schon gesagt, du bist quasi anders gestartet, als ich das jetzt vermutet hätte. Und dann quasi, jetzt hätte ich beinahe gesagt, obenrum, bestimmt natürlich nicht ganz nach, über Revelstoke und so weiter gefahren. Gab es einen Grund, warum du das so gemacht hast?
Ja, also ich hatte erstmal mich am Anfang dann, also generell, wenn man jetzt mal am Anfang anfängt, bevor man sich überhaupt festlegt, was wollen wir da jetzt genau sehen, wo wollen wir überhaupt hin? Ich habe das mit einer Freundin zusammen gemacht und wir sind noch nie zusammen in Urlaub geflogen und das war halt natürlich erstmal die Herausforderung, was wollen wir eigentlich sehen, sind wir da verschieden?
Ja.
Und uns war aber gleich klar, okay, wir wollen auf jeden Fall Natururlaub machen.
Ja.
Also sehr viel Natur sehen und da soll unser Fokus sein, wir wollen ein gemäßigtes Klima haben. Also nicht zu extrem, aber eben auch nicht zu kalt. Also in beide Extreme nicht zu extrem sozusagen abdriften. Und wir wollten eine Strecke haben, wo wir sehr viele unterschiedliche Sachen machen können. Mhm. Also halt auch Outdoor-Aktivitäten.
Ja.
Und wir wollten, dass die Landschaft sehr vielfältig ist. Und dementsprechend haben wir so ein bisschen die Route aufgebaut. Also mir persönlich war klar, es muss wieder Kanada sein.
Ja.
Das hatte ich für dieses Jahr auf jeden Fall so vorgesehen. Und weil mir da einfach noch ein paar Plätze fehlen und ich mag es da einfach so gerne. Ne?
Warst du im Revelstoke vorher schon mal?
Nee, war nee. Ich auch noch nicht. Dinge deswegen.
Wie hat er dir gefallen?
Gut.
Ja.
Ja, also.
Ja, nach Banff ist schwierig, muss man sagen, irgendwie, ne? Was du die. Ich persönlich fand den fast schöner, weil er eben leerer war als Banff, muss ich sagen. Und ich war ein bisschen mehr mit mir alleine beim Wandern und es gab viele schöne Gebirgsseen und so. Das war irgendwie cool für mich. Aber es stinkt natürlich ein bisschen ab, wenn man den einfach jetzt nur so die Aussichten quasi gegen Banff laufen lässt, sage ich mal.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hatte oder wir hatten nicht genug Zeit, um das wirklich auszukosten.
Ja.
Wir haben es eher mitgenommen auf dem Weg nach Kelowna.
Klar, man kommt dran vorbei, ja.
Dass man dann eben dort einen Zwischenstopp macht. Und da durch unser sehr umfangreiches Programm haben wir dann doch auch nicht immer die Zeit gehabt, nochmal sehr viel wandern zu gehen, sage ich jetzt mal, explizit sehr schöne Stellen zu sehen. Das waren dann eher ausgeschriebene Sachen oder Dinge, die wir auch manchmal durch Zufall gesehen haben, was auch super schön ist. Aber wir waren halt bei der Planung wirklich erstmal fokussiert, okay, was sind so Orte, die wir definitiv mitnehmen wollen.
Ja.
Dass wir jetzt wirklich diesen fast Kreis gefahren sind, ist eben so dadurch zustande gekommen, dass wir nochmal so ein bisschen mediterranes Klima haben wollten.
Ins Wärmere wolltet, ja, verstehe ich.
Genau, also wir waren definitiv darauf bedacht, wenigstens mal in so einem See baden zu gehen. Und,
ja.
Und dann haben wir halt geschaut, okay, was bietet sich an? Und Kelowna ist da relativ schnell nach oben gerutscht, weil es ist einfach wunderschön.
Dort kann man ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell das Klima umschwenkt. Ne? Wenn du da längs fährst und du setzt dich ins Auto und irgendwie gefühlt ein paar Autostunden später bist du in einem ganz anderen Klima, wenn du wirklich aus dem Hochgebirge raus bist und auf einmal ist es irgendwie warm und es sieht auch, wenn du rechts und links aus dem Fenster guckst, ganz anders aus, als es vielleicht vorher in Revelstoke oder in Banff noch aussah.
Absolut. Also das hat uns auch total überrascht, muss ich wirklich sagen, weil, wie du es schon gerade sagst, manchmal kommt man wirklich von einer Kurve in die nächste und auf einmal sieht alles anders aus.
Richtig.
Was ich aber auch super gut fand, ne? Weil dadurch wird das Fahren nicht langweilig und man ist es viel weniger anstrengend.
Ich war das erste Mal auch gar nicht wirklich darauf vorbereitet, dass das so ist. Ne? Ich dachte, ich fliege nach British Columbia und es sind überall nur Berge und wie ich mir das so vorgestellt habe aus den Parks, sage ich mal, oder aus den Regionen, wo die sind. Und auf einmal war ich sag mal, zwischen der Höhe, wo Revelstoke liegt und der Grenze in diesem flachen Streifen dazwischen und dachte so, okay, hier ist zwar hügelig, aber hier ist auf einmal, sieht es aus wie Arizona rechts und links.
Ja, genau, total spannend.
Was ist das denn? Ne? Habe mich verfahren. Aber erst später in der Recherche quasi danach habe ich festgestellt, dass es tatsächlich auch beliebte Urlaubsregionen sind, auch für die Kanadier, die es denn gerne etwas wärmer haben wollen.
Genau, das haben wir auch gemerkt. Also gerade so die Richtung dann Kelowna, Osoyoos, dass da eben dann doch auch sehr, sehr viele Kanadier unterwegs waren. Und es bietet sich aber eben auch einfach total an. Also man kann wirklich in Alberta und BC von Gletschern bis Wüste alles erleben.
Alles,
und das halt auch in einer relativ kurzen Zeit.
Richtig.
Das war eben auch das, ne? 16 Tage sind wir, glaube ich, unterwegs gewesen. Das ist eben auch nicht sonst wie lange.
Nee.
Aber auch nicht so kurz. Deswegen, perfektes Mittelmaß, muss ich wirklich auch am Ende dazu sagen.
Und wart ihr campen oder wart ihr mit dem Auto unterwegs?
Wir sind mit dem Mietwagen unterwegs gewesen.
Ja.
Wir hatten den über Alamo gebucht und es war ein Intermediate SUV.
Okay,
ich muss auch sagen, das war absolut die beste Entscheidung.
So eine Nissan Rogue-Größe, irgendwie sowas, ne?
Edge, wir hatten einen Ford Escape. Ford Escape, ich muss auch zugeben, als wir den abgeholt haben, dachte ich erstmal, ich bin Kapitänin eines Schiffes. Ich fahre privat hier zu Hause in Fiat 500 und es ist ein Klischee.
Verglichen damit ist natürlich alles groß, ne? Das verstehe ich,
Es ist also nicht, dass mich das, Nicht, dass ich das nicht cool finden würde. Es ist einfach bloß im ersten Moment war ich so, oh, okay, ich kenne mich hier nicht aus. Ich fahre jetzt einfach mal kurz den Ford Escape. Klar, gar kein Problem. Dass ja. ich erstmal, ich bin ja auch nicht die Größte, muss man dazu sagen, mit meinen 1,61. Und ja. War eine Herausforderung, den so einzustellen, dass ich damit super verkehrstüchtig fahren konnte für den ersten Moment. Hat mich ein bisschen gedauert. Aber kann man während der Fahrt sogar den Sitz ein bisschen...
Mit du weißt, dass die Autos hier groß sind, wenn du die Tür aufmachst und unterm Auto fährt automatisch so eine Treppe raus, dann weißt du ganz genau, das Auto ist hoch.
Ja gut, so hoch ja. war es nicht, aber das ist dann offensichtlich noch eine Steigerung.
Ja.
Nächstes Mal.
Genau.
Nee, das ist wirklich, das war ein erster Moment, wo ich mir echt dachte, wow. Wir hatten aber auch tatsächlich, da ist Alamo auch ganz, kulant sozusagen. Also selbst wenn wir jetzt gesagt hätten, ja, boah, das Auto ist mir zu groß. Sie haben auch geguckt, ob sie uns noch ein kleineres geben können.
Ja.
Ich habe es halt erstmal angesprochen. Wir haben dann aber abgesprochen, dass es für unsere Route besser ist, den Ford Escape tatsächlich zu nehmen, ne? Weil man auch viel Offroad dann gefahren ist und dort einfach sicherer und stabiler unterwegs war.
Für mich spricht eigentlich fast nie was gegen größeres Auto, muss ich dazu sagen. Das, ich finde zwar schon für zwei Personen ist das eine gute Größe mit dem IFAR, also mit diesem Intermediate SUV. Die meisten Male, wenn ich zu zweit unterwegs war, hatte ich tatsächlich aber ein größeres, einfach aus ähnlichen Gründen. Ne? Weil ich sage, ich lebe hier im Auto, also ich schlafe da nicht drin, aber ich verbringe irgendwie 2-3 Wochen gefühlt sehr viel Zeit in diesem Auto. Ich möchte irgendwie eine Kühlbox haben, ich möchte irgendwie Platz für Snacks haben, ich möchte, dass man nicht immer Tetris spielen muss, um Koffer und Taschen und Fotosachen und so reinzubringen und dann ist so ein Auto halt auch relativ schnell vollgemüllt. Ne?
Das stimmt. Also wir hatten 2 Handgepäckskoffer, 2 große Koffer und 2 Rucksäcke.
Ja.
Und das eben auch alles, passte alles in den Kofferraum.
Ja.
Tatsächlich. Und ja, ich hatte dann zwischendurch noch mein Skateboard mit. Und dann hatten wir noch so einen riesen Badering mit, der dann immer schön auf der Rückbank mitgefahren ist. Also es war definitiv genug Platz für 2 Personen. Ich würde jetzt sagen, 3 Personen wären schon aber auch bei dem Auto, ist es möglich, auf jeden Fall.
Das nur Gepäck wird nachher eher das Problem. Ne?
Genau.
Also die Personen, wir kennen die Autos ja aus Deutschland, sag ich mal, in der Größe fahren die ja bei uns auch noch rum. Aber tatsächlich, wenn du irgendwie denn eine Person mehr hast und die hat auch noch einen großen Koffer und vielleicht ein Handgepäckstück, dann wird es in der Tat schwierig, weil dann müsstest du theoretisch irgendwann die Rückbank umklappen, aber da sitzt dann ja jemand. Ne?
Genau. Also das geht nur, wenn man sozusagen den Vater mit hat, der einen Handgepäckskoffer dabei hat, so wie meiner letztes Jahr, dann ist das in Ordnung. Aber sonst wird es doch ein bisschen zu eng.
Richtig, richtig, ja.
Und ich finde auch immer wichtig zu sagen zu dem Punkt Mietwagen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass da immer alles dabei ist. Also zum Beispiel ein Navigationssystem oder so, ne?
Nee.
Das hatte ich beim ersten Mal, wo ich drüben war, halt total... Nicht auf dem Schirm.
Würde ich halt aber auch nie nutzen im Mietwagen. Also das hätte ich in Deutschland nicht fest eingebaut und das würde ich im Ausland auch nicht. Mit Offline-Maps von Apple, selbst wenn man sich jetzt kein Internet kaufen möchte für die Reise, kann man sich die Karten offline runterladen. Das funktioniert hervorragend. Ne? Also da brauche ich theoretisch auch kein Navi im Mietwagen für.
Nein, das stimmt. Aber Offline-Karten auf jeden Fall. Weil sonst
gerade in Kanada noch viel, viel mehr als in den USA.
Sonst ist man wirklich ein bisschen verloren im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Und wir haben da schon häufiger ja drüber gesprochen in anderen Folgen. Wenn du jetzt irgendwo bist, sagen wir mal in Kelowna am Ort oder so, und du möchtest halt irgendwie, keine Ahnung, du hast Durst auf dem Kaffee oder auf einen Tee oder du möchtest irgendwas, was weiß ich, einen Smoothie haben oder sowas, das googeln zu können, also in Google Maps quasi suchen zu können, ist halt wirklich ein riesiger Komfortgewinn. Und wenn ich, wie gesagt, kein mobiles Datenroaming irgendwie habe, mit dem das geht oder mir irgendwie eine SIM-Karte gekauft habe, dann sind Offline-Maps einfach das nächstbeste, was man machen kann, weil damit funktioniert das denn trotzdem. Ne?
Ja, genau. Also ich habe das halt auch bei der Reiseplanung war das eben auch für mich eine Herausforderung, muss ich sagen, am Anfang einzuschätzen, wie viele Zwischenstopps braucht man. Ne? Mm. Also, weil man kennt ja, oder ich kenne das zumindest aus vergangenen Reisen, man hat immer so seine, wenn man so eine längere Route macht, immer so seine 2, 3 Favoriten. Die 2 großen Sachen, die man auf jeden Fall, die Orte, die man auf jeden Fall sehen will. Und man braucht ja aber teilweise gerade in Nordamerika Distanzen,
richtig,
um die zu erreichen. Und ich habe da tatsächlich im Vorfeld mit Canusa ganz viel drüber gesprochen. Also wie die Route am besten aussieht, wo man vielleicht noch kleine Sachen sieht. War ganz lustig, am Anfang habe ich einfach nur gesagt, ich möchte unbedingt Wildblumen sehen.
Ja. Hast du Wildblumen gesehen?
Ja,
sehr gut.
Von Mars überall. Ja. Deswegen die Antwort war dann auch, ja, also welche denn?
Genau. Lupinen.
Genau, im Endeffekt kann man da ja eine ganze Menge sehen.
Ja.
Und ich bin halt auch immer so, dass ich so ambitioniert bin, so viel wie möglich sehen möchte und man mich dann auch gerne mal ja, ein bisschen bremsen muss und sagen muss, ja, nee, aber ne, das
ich,
und
ich
das
verstehe
ist
das. Das klingt jetzt so alt, wenn ich sage, so war ich früher auch. Aber tatsächlich bei meinen ersten oder den ersten, der ersten Handvoll von USA-Urlauben war das genauso. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich viel mehr davon habe, wenn ich mich beschränke in dem, was ich sehe und dafür das ein bisschen entspannter angehen lasse, weil ich eben in einem ganz anderen, ich sag mal, mit einem ganz anderen Mindset vor Ort bin, das alles viel besser sehen und aufnehmen kann, mich nochmal in Ruhe hinsetzen kann, vielleicht nochmal ein Getränk trinke irgendwo und einfach irgendwie den Blick schweifen lasse und auch meinem Kopf und den Gedanken die Zeit gebe, irgendwie hinterherzukommen und nicht immer nur gefühlt wie bei so einem Gummiband, weißt du, du fährst irgendwie weg und dann braucht es irgendwie einen Tag, bis deine Gedanken hinterherkommen an diesem Gummiband und dann fährst du aber schon weiter. Also irgendwie würde ich sagen, das hat sich so über die Zeit bei mir eingeschlichen, dass es eben nicht mehr so so auf das Abhaken vieler Dinge beschränkt ist, sondern tatsächlich, dass ich sage, das ist jetzt ein Schwerpunkt und alles, was drüber hinausgeht, ist okay, aber wenn nicht, dann ist auch in Ordnung.
Ja, das stimmt. Also das war mir auch wichtig, aber es ist halt immer super schwer, das beides irgendwie zu vereinen.
Klar, man ist ja auch nicht so häufig da, denkt man sich denn, ne?
Genau.
Ja.
Also dementsprechend war das schon ganz cool, dass ja, wir das hier mit Canusa halt ganz gut machen konnten, dass man halt auch wusste, okay, das ist vor Ort wirklich so und das läuft aber ein bisschen anders, als man sich das denkt.
Richtig.
Weil, ja, man weiß ja immer nicht ganz, wie die Gegebenheiten vor Ort sind.
Ja,
ne?
Ja,
und
genau.
Es war halt klar, wir werden nicht so viel Zeit in den Hotels verbringen, deswegen haben wir da halt einfach, ja, Mittelklasse-Hotels genommen, die halt hauptsächlich also einfach sauber und eine gute Lage.
Genau.
Das war uns wichtig, da waren wir auch echt zufrieden mit. Und sonst, ja, musste man eben einfach schauen, dass man die Tage effizient plant. Also wir haben häufig das gehabt, dass wir den ersten Tag total diese Sachen abgehackt haben, die wir definitiv sehen müssen.
Ja.
Also da hatten wir in Banff einen Ausflug gebucht, einfach mit so einem Tagesausflug, wo wir dann erstmal so dass unsere Highlights abgeklappert haben, sage ich jetzt mal, und dann zwei Tage noch hatten.
Das heißt, da ist jemand mit euch rumgefahren oder wie muss ich mir das vorstellen, so ein Tagesausflug in Banff?
Genau, wir hatten eine geführte Tour gebucht,
weil,
also man braucht ja mittlerweile, zum Beispiel für Lake Moraine, braucht man ja einen Shuttle-Service. Da kommst du ja nicht mehr hin mit einem privaten PKW.
Richtig.
Und das wussten wir im Voraus. Wir haben aber gesagt, wir wollen einfach eine Seentour machen. Also so als Einstieg waren wir dann bei Lake Louise, bei dem Moraine Lake. Wir hatten den Emerald Lake gesehen. Und die Natural Bridge und noch so ein paar andere kleine Highlights. Und das war dann einfach wir haben so einen Ausflug gebucht, ne? Da hatten dann eben jemanden, der den Bus gefahren ist. Und das war auch total cool, ne? Weil man da dann auch ja viele Kontakte so ein bisschen geknüpft hat. Und
das war dann nicht privat, sondern es war einfach in der Kleingruppe dann, ne?
In der Kleingruppe, genau. Und das fand ich ganz gut als Einstieg, weil man dann halt schon ein bisschen entspannter war, sage ich
mal. Ich finde dieses Topic auch irgendwie cool, zu sagen, ich mache halt irgendwie, ich habe sowas wie eine Seentour oder so ein spezielles Thema, was sich durchzieht. Ich finde, das macht das wesentlich wesentlich attraktiver, solche Touren, weil sonst finde ich, bei so allgemeinen Touren hast du halt immer was dabei, wo du sagst, boah, ja, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich auf meinem Plan haben. Aber wenn du das so zuspitzt, sage ich mal, finde ich das tatsächlich eine ganz coole Idee.
Wo geht's lang? Du stehst an der Kreuzung, das Navi sagt rechts, dein Beifahrer sagt links und dein Bauchgefühl? Keine Ahnung. Willkommen bei Wo geht's lang, der Rubrik, in der wir dir den Weg zeigen. Nicht immer geradeaus, aber garantiert in die richtige Richtung in Nordamerika. Du kommst in Kanada an, willst dein Handy laden, aber dein Stecker guckt dich nur fragend an. Unser Canusa Travel Hack der Woche: Strom in Nordamerika ist anders. 110 Volt, flache Stecker, andere Frequenz. Der deutsche Föhn kapituliert sofort. Tipp 1: Pack einen Adapter Typ A oder B ein, am besten gleich zwei. Tipp 2. Achte auf die Spannung deines Geräts. Viele Ladegeräte, zum Beispiel für Handy oder Laptops, können beides, 110 bis 240 Volt. Der alte Haartrockner eher nicht. Tipp 3. In Campern gibt es oft nur dann Strom, wenn du hooked up bist, also an eine externe Stromquelle angeschlossen. Willst du auf Nummer sicher gehen? Powerbank mitnehmen und vielleicht ein USB-Ladegerät fürs Auto. Das war der Canusa Travel Hack der Woche. Nächste Woche bei Wo geht's lang? Warum du beim Wandern in Alaska nicht nach Lachs riechen solltest.
Und das war quasi ein Anbieter aus dem Ort denn? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil es war ja nicht Ranger geführt, sage ich mal. Ne?
Nein, genau, das war einfach ein Anbieter vor Ort. Ja. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Tourenanbieter.
Ja.
Und da gibt es auch super viele verschiedene Touren, die man buchen kann. Auch Wildtierbeobachtungstouren.
Und das habt ihr vorher im Internet gemacht, sage ich mal.
Genau, richtig.
Gebucht, ja.
Wir hatten eben tatsächlich das so ein bisschen aufgeteilt. Also es gab sowohl spontane Ausflüge vor Ort oder spontane Erlebnisse, wo wir gerade gedacht haben, oh ja, das nehmen wir mit, als auch vorgebuchte Sachen. Also ich würde das Verhältnis so mit vielleicht 70-30 beschreiben. 70, die wir schon vorher vorgelegt, also vorher
gebucht
haben. Ach
wirklich, ja? Okay,
spannend. 30 spontan.
Ja.
Einfach
aber
weil,
die spontanen Dinge habt ihr denn einfach nur zu zweit gemacht oder habt ihr euch auch spontan irgendwie Touren gebucht oder Guide gesucht oder sowas?
Nee, schon eher zu zweit.
Ja.
Schon eher zu zweit. Ja. Also es war so ein bisschen so, dass man halt bedenken muss, dass viele Sachen auch schon recht früh ausgebucht sind. Gerade
absolut.
Sowas wie die Seentouren.
Ja.
Gerade sowas wie.
Gerade in den Parks, ne? Es ist einfach so, ja.
Auf jeden Fall. Also wir hatten dieses Jahr ja auch den Sonderfall, dass Pax Canada diese Aktion hatte, dass du umsonst in die Nationalparks kommst.
Ach, okay, wusste ich gar nicht. Das ganze Jahr?
Ich glaube jetzt zur Saison, glaube ich gerade.
Ah, okay.
Also das war, wir hatten Bedenken, dass es sehr, sehr voll dadurch ist.
Ja.
War es aber tatsächlich gar nicht.
Das ist hier nämlich immer so, wenn du so diese Tage hast, dass hier in den USA sind das immer 3-4 Tage im Jahr oder so, wo du umsonst rein kannst, kriege das jetzt nicht zusammen, was für Tage das sind, aber bestimmte Feiertage, in denen man halt keinen Eintritt zahlen muss. Und ich denke mir immer, es kann ja nicht an diesen $30 liegen, die man sonst zahlen muss pro Auto. Aber tatsächlich sind die Parks brechend voll an diesen Tagen. Ne? Es ist, insofern kann ich das gut verstehen, diese Befürchtung. Aber schön, dass sich das denn nicht bestätigt hat.
Es war natürlich super entspannt, weil wir den Pass nicht brauchten und dann eben einfach durchgefahren sind. Aber normalerweise braucht man ja den Nationalparkpass. Aber das mit den Ausflügen, ja, also wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, da muss man vorher schnell sein. Auch so Wildtierbeobachtungstouren sind auch sehr schnell ausgebucht.
Ja,
wir hatten einmal den Umschwenker gemacht und sind hoch nach Jasper und haben dort eine Wildtierbeobachtungstour gemacht, was ich sehr interessant fand, weil also wir wollten uns halt die Auswirkungen anschauen vom Waldbrand, das mal live zu sehen, sage ich mal. Na klar, es hat einen schon auch ein bisschen mitgerissen, sage ich mal, in dem Punkt. Aber zu sehen, dass es trotzdem irgendwo weitergeht und trotzdem noch Tiere dort leben und
absolut.
Ja,
total. Und es ist leider ja auch, ist ja nichts, also klar, so groß sind sie selten, muss man dazu sagen, die Brände. Aber es brennt ja jedes Jahr. Da, also das Phänomen an sich ist ja was, wo sowohl die Leute vor Ort als auch die Tiere natürlich, die da leben, seit Jahrhunderten mit leben. Das ist halt hier auch jedes Mal so. Ich gucke immer vorher, so wenn ich wandern gehe, wo sind irgendwie Waldbrände, wo sind keine. Und manchmal läufst du halt durch ein Gebiet, wo du siehst, es war abgebrannt. Und manchmal werden ja auch so Gegenfeuer gelegt. Ne? Und die sehen halt ganz unterschiedlich aus, diese Gebiete, wo diese Unterholz oder Gegenfeuer gelegt wurden. Manchmal auch einfach nur quasi prophylaktisch. Also einmal im Jahr werden hier, meistens zu Beginn der Saison, es ist jetzt also gerade durch, werden so bestimmte Landstriche, wird das Unterholz abgebrannt in den Wäldern. Das heißt, da wird der Wald so angezündet, dass nicht die Bäume die großen abbrennen, sondern quasi das ganze Gestrüpp, was da rumliegt, damit, falls ein Waldbrand kommt, das nicht so viel schnelles Futter hat sozusagen und sich da durchfressen kann. Weil die Bäume an sich manchmal, also man sieht das ja so in den Rändern, wo der Waldbrand so ausläuft, dass häufig die Bäume zwar einen verkohlten Stamm haben, aber trotzdem noch eine Krone irgendwie. Ne?
Und ja,
das liegt
stimmt,
dann tatsächlich
das ist uns auch
daran, dass eben das Problem beim Feuer sind eben, es sei denn, es ist wirklich Vollbrand, dass eben dieses ganze Unterholz halt, die ganzen Büsche und das trockene Geäst, was da rumliegt, die ganzen Nadeln auf dem Boden, Blätter und so, dass das halt mega schnell abbrennt und richtig viel Hitze entfacht und das lässt dann die Bäume sterben. Ne?
Ja, und das fand ich eben aber auch mal total interessant, aber auch mitzubekommen, diese Seite, weil dadurch
absolut.
Ist Jasper nicht weniger schön, also es ist trotzdem wirklich schön gewesen und zu sehen, dass es da eben weitergeht im Tourismus auch. Ich hatte diese Wildtierbeobachtungstour dort gemacht und dann haben wir da eben auch Infos bekommen, ne, zu diesem Thema, also wie die damit umgegangen
richtig.
Sind, wie das Leben vor Ort ist und ja trotzdem total viele schöne Tiere gesehen. Auch so
Ja.
Igel, die gerade
Ja.
gebrütet, also mit kleinen Igelbabys
Und
und
wie süß,
so,
ja.
mit den Vögeln. Also es war schon richtig, richtig
Und man
schön.
muss ja gar nicht weit gucken, ne? Weil man jetzt an Grand Canyon denkt, an North Rim und so, ne? Also das Thema ist ja allgegenwärtig und ich sehe das genauso. Also solange das jetzt nicht gesperrt ist für den Tourismus, gibt es da definitiv was zu sehen und was zu
Ja.
erleben. Und die Natur ist auch weiterhin beeindruckend. Also der Baumbestand an sich ist zwar ein Teil dieser Natur, der sich dann natürlich durch das Feuer verändert, aber ein großer Teil der Landschaft bleibt natürlich einfach, wie sie ist. Und damit eben auch unfassbar beeindruckend.
Ich finde, es lohnt sich allein schon, um den Icefields Parkway halt durchzufahren. Ne?
Nachvollziehbar, ja.
Das ist ja nun wirklich, also für mich persönlich wirklich eine der schönsten Straßen der
Ist, glaube ich,
Welt.
auch einer der unangefochtenen Hotspots
Ja,
in ganz Kanada, ne? Also,
definitiv,
ja.
definitiv. Wir haben insgesamt 6 Bären gesehen.
Oh, cool. Schwarzbären oder Grizzlies?
Ein Grizzly
Oh,
und
cool.
5 Schwarzbären.
Ja, bei Schwarzbären, hätte ich fast gesagt, in Westkanada passiert sehr häufig irgendwie. Grizzlies ist schon, finde ich, schon ein Stück weit besonderer, ne? Ja.
Das, ja, es war sogar ein jüngerer Grizzly noch,
Ah, okay,
der
ja.
da auch ein bisschen rumgesprungen ist und so. Es war schon ganz, ganz,
Ganz
also
niedlich,
schön von
ja.
der Distanz her zu sehen. Also wir haben es vom Auto gesehen,
Ja.
auf dem Parkway halt.
Ah,
Also
das war
richtig.
auch sogar auf dem Icefields Parkway, okay, ja. Spannend. Aber da ist nicht abgebrannt gewesen, ne?
Nein, nein,
Nee.
nein. Das war noch eher bei Banff direkt.
Ja, okay. Spannend, ja. Es ist. Ja, manchmal erwartet man das gar nicht. Ich habe jetzt vor 3 Tagen einen Bären gesehen. Zu Hause mehr oder weniger. Wir waren morgens mit den Hunden eine Runde laufen. Und eigentlich, wir sind zwar auf 6000 Fuß Höhe, also gar nicht so niedrig, aber halt auch nicht so im Hochgebirge, sage ich mal, ne? Auch wenn 2000 Meter Höhe halt ja schon wirklich anständig ist. Aber offenbar ist der Bär dem Fluss entlang quasi aus dem Gebirge runtergewandert, warum auch immer, ein junger Schwarzbär, und stand dann einfach irgendwo in so einem Park im Stadtrandgebiet und hat irgendwie komisch geguckt, als die Hunde um die Ecke gekommen sind. Ich so, okay, weil den erwartet da keiner, ne? Also, wie gesagt, Bären finde ich immer ein ganz spannendes Thema und ganz tolle Tiere. Also, ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwo ein Bär sitzt und winkt, sage ich mal.
Ich fand es auch total spannend, auch dieser
Ja.
Fakt, dass sie ja eigentlich überhaupt nicht das Problem, sage ich jetzt
Gar
mal,
nicht.
sind,
Nee.
auch was die Unfälle betrifft. Da gibt es ja andere Tiere, die da, ja.
Das Problem ist meistens nicht das Tier. Das muss man
Nein,
auch mal
nein, nein,
dazu
nein, das stimmt.
sagen. Ja.
Weil die Tiere, die zu Kollisionen sozusagen führen, sind ja dann doch eher die Moose zum Beispiel
Klar.
und nicht der Bär, weil die
Ja.
Bären, die erwarten einen ja, wie du gerade schon gesagt hast, einfach auch gar nicht.
Nee.
Es geht ja dann eher immer darum, wenn die sich bedroht fühlt davon, dass wir in deren Lebensraum auftauchen,
Richtig.
beziehungsweise ganz plötzlich irgendwie an der Ecke stehen.
Genau. Und die Bären sind ja auch einfach unfassbar scheu, ne? Also nochmal als Tier an sich. Und deswegen ist ja auch das Problem, gerade das, was ja überall angesprochen wird mit der Bear Safety, was ist mit dem Essen, dass man sie nicht an die Menschen gewöhnt, damit sie eben diese Scheuheit behalten. Und deswegen werden sie häufig auch verscheucht, ne? Wenn sie sich irgendwo in Wohngebieten oder so aufhalten, dass man ihnen, ich möchte nicht sagen, Angst macht vor den Menschen, aber dass sie eben von Natur aus scheu bleiben, weil wenn sie die verlieren, dann wird es natürlich irgendwie unberechenbar, ne? Wenn der Bär halt immer wieder und immer wieder kommt, und man liest das ja so häufig, Leute haben den Bären gefüttert oder sowas, ne? Und das führt dann irgendwann zum Angriff und dann muss der Bär hinterher quasi entweder umgezogen werden oder eben erlegt werden. Ne? Das ist halt einfach unnötig, ne? Dass das passiert. Dann soll das Tier mal wild bleiben, da haben alle am meisten von.
Ja, das stimmt, das wird uns auch so gesagt. Also
Ja.
einfach sozusagen mitmachen dabei, ja, da die Regeln
Richtig.
einhalten, nicht irgendwie mit dem Essen und so, das Locken. Das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ja.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass Parks Kanada das super im Griff hat, muss ich sagen.
Klar,
Auch
ja.
mit den ganzen Infoschildern,
Ja.
mit den Mülleimern, die dort diese Vorrichtung haben. Ich habe
Genau.
wirklich das Gefühl gehabt, dass sie generell sehr, dass das ja sehr organisiert zugeht, tatsächlich, für
Das
die Verhältnisse.
absolut, gerade was diese Themen angeht, weil es natürlich für die Brot und Butter ist, ne? Muss man sagen. Auch wenn sie einen Biber als Symbol haben, glaube ich, bei Parks Kanada. Ich glaube tatsächlich häufiger als im Biber sehen sie den Bären. Insofern, das ist Alltag und das sind halt absolute Profis, ne, im Umgang damit.
Genau. Also ich habe mich auf jeden Fall nicht unsicher
Das
gefühlt.
ist gut, ja. Was war denn so, wenn du jetzt so retrospektiv mal da drauf guckst, das Schönste, das Tollste, was du so mit nach Hause nimmst?
Also ich bin ja echt so ein Abenteuerliebhaber, muss ich sagen. Ja. Ich mag ja so Adrenalinsachen und wir haben davon ein paar gemacht. Ich würde sagen, was auf jeden Fall ein richtig schönes Erlebnis war, war das Parasailing auf dem Lake Okanagan.
Das kann ich mir vorstellen.
Das war mega schön. Das haben wir tatsächlich auch spontan gemacht. Also wir wussten, dass wir sowas gerne mal machen würden, aber waren uns nicht ganz sicher, ob wir das hinbekommen zeitlich und so. Das konnte man problemlos vor Ort buchen. Dann eben an diesem Lake Okanagan, da gab es dann so einen Strand und so eine richtig schöne Promenade, was auch noch Highlights waren, die wir uns mit angeschaut haben. Da stand ein Klavier an der Promenade. Das ist aktuell so eine Aktion da gewesen, dass sie, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau organisiert hat, aber da stehen jetzt an verschiedenen Teilen, also in verschiedenen Städten, glaube ich, in Kanada, stehen aktuell Pianos und man kann sich ransetzen und spielen und das kann dann geteilt werden auf Instagram.
Ich weiß nicht, ob das jemand möchte, dass ich da auf diesem Klavier spiele, aber
ich habe es gemacht, ich fand es richtig cool.
Aber du kannst Klavier spielen.
Ja.
Siehst du, das ist der Unterschied. Ja. Ist,
aber vielleicht fürs Bild, Jan.
Ja, fürs Bild, genau, ja, richtig. Ja, das kann sein. Das ist do it for the gram. Ja.
Do it for the gram, nein, ich habe es auch nicht gepostet. Das ist einfach irgendwie cool gewesen, das mal in diesem Flair zu haben. Nee, und das Parasailing an sich war halt so cool. Also wir waren eine Stunde mit einem Speedboat unterwegs.
Ja.
Der Flug an sich hat so 15 Minuten gedauert.
Ja, ja.
Man kann da zu zweit oder zu dritt hochgezogen werden, sage ich mal. Und das war total witzig, weil die Kanadier sind ja auch so unglaublich nett. Also nett. So von dem, was, also nett ist ein doofes Wort, ja.
Ja.
Sind unglaublich freundlich.
Ja, einfach freundlich und entgegenkommend irgendwie, ja.
Genau, und fragen auch immer viel nach. Und es ist eigentlich bisher immer eine coole Erfahrung gewesen, so auch im Restaurant, wenn sie nachfragen, wenn man einfach generell auf die trifft. Und es war mega cool. Also wir sind da hochgezogen worden und man hat sich sicher gefühlt, man hat das Gefühl gehabt, man fliegt einfach und ist mal kurz frei und dieses Panorama dann zu sehen von Kelowna war
das
einfach wunderschön.
Das ist halt was anderes, als das irgendwo an der türkischen Riviera zu machen, sage ich mal. Ne? Nicht, dass es da nicht unbedingt oder weniger schön ist, ne? So soll das nicht klingen, aber das Panorama ist einfach ganz anders mit den Bergen und den Seen und so, es ist was anderes oder auch Ostsee. Ne? Es ist einfach, finde ich, ganz, ganz was anderes, als es dort zu sehen.
Total. Wir hatten auch Glück, wir haben das genau zum Sonnenuntergang gemacht.
Oh, also das ist natürlich super.
Richtig, richtig schön. Gute Musik gab es auf dem Boot. Es wurden auch Fotos gemacht, die man dann hätte nachher käuflich erwerben können, natürlich.
Ja.
Ging aber auch preislich. Ich glaube, das waren 20 Euro für 30 Bilder.
Oh ja,
okay. Also kann man machen.
Ja.
Ja, ansonsten, das Ganze hat 70 Euro gekostet pro Person.
Das ist schon wirklich in Ordnung.
Ist voll in Ordnung und man vergisst das halt wirklich nicht mehr. Es war wirklich wunderschön. Wenn man einen guten Tag erwischt, auch mit dem Wetter, was ja in Kelowna aber eigentlich zu der Zeit meistens auf jeden Fall so ist, ist das klasse. Es kann halt mal bewölkt sein und so, das hatten wir auch. Aber es klart sich, das ist generell so ein Ding, es klart sich super schnell wieder auf.
Ja.
Das ist uns aufgefallen über die Tage.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass das Wetter in den Bergen ganz schnell sich ändern kann, in alle Richtungen, sage ich mal. Und so schnell, wie es dann gekommen ist, geht es dann häufig auch wieder.
Voll. Ja. Außerdem war so ein Highlight, das ist, glaube ich, auch wirklich so das, was ich am längsten in Erinnerung behalten werde, ist die Gletscherwanderung. Also
das glaube ich, ja.
Wir haben eine Gletscherwanderung gemacht auf dem Columbia Icefield und das war, ich glaube, das macht man, oder ich werde das wahrscheinlich nur einmal im Leben machen.
Ja.
Das ist, allein schon wie wieder die Fahrt über diesen Icefields Parkway, dann siehst du so langsam, wie das eisiger wird, die Landschaft sich wieder verändert, man total hoch ist schon mit dem Auto und wir haben da wieder Bären gesehen, sind dann auch zum Sonnenaufgang zur Tour gefahren und wir hatten bei der Gletscherwanderung auch einen Guide, das war auch wieder eine Kleingruppe. Die Gletscherwanderung haben wir auch im Voraus gebucht, weil die war auch sehr, sehr beliebt. Da sind immer nur 10 Personen in der Gruppe.
Das ist gut, ja.
Und man bekommt eine Ausrüstung gestellt, also Spikes bekommt man, damit man halt nicht rutscht mit den Schuhen.
Klar.
Wasserabweisende und oder windgeschützte Kleidung kann man dort auch bekommen.
Ja.
Handschuhe und Mützen, das wird alles kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich gebe euch den Tipp, nehmt es an, wenn ihr es macht. Ich habe auf eine Mütze verzichtet und habe es sehr bereut, weil es sehr windig da oben war.
Glaube ich.
Diese Wanderung ging 3 Stunden lang. Und es war schon schön. Ja. Eher auch eine anspruchsvollere Wanderung, ja, würde ich sagen, nicht so risikofrei, weil schon der Weg zum Gletscher war im wahrsten Sinne des Wortes steinig.
Mhm.
Man ist bestimmt 15 bis 20 Minuten über Stock und Stein gegangen.
Ja, ja.
Und man muss wirklich gute Wanderschuhe haben und sehr, sehr vorsichtig sein, wo man hin, also ja, wo man hinläuft, weil es gibt eben auch Stellen, die sind nicht ganz so fest. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass man da dann mal abrutscht oder so. Und gerade auch auf dem Gletscher selbst ist es total wichtig, dass man dem Guide direkt hinterher geht und ja versteht, was er sagt, ja, sage ich jetzt mal so. Weil ja auf so einem Gletscher gibt es halt auch poröse Stellen oder dünnere, absolut, Stellen und viele, viele Fallmöglichkeiten, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ja, wenn man sich daran hält, passiert nichts und das ist auch wirklich dann einfach nur schön, das zu sehen. Aber sonst, das ist schon wichtig, dass man darauf achtet.
Ja, absolut.
Sind auf jeden Fall tolle Bilder garantiert. Man kann Gletscherwasser probieren und sich abfüllen. Und man kann sich auch ein Stück Eis mal in die Hand nehmen und sehen, wie diese Luftblasen, die schon sonst wie viele Jahre in dem Eis sind, aussehen. Und das Eis essen, wenn man möchte.
Ja.
Ist auf jeden Fall schon cool gewesen.
Ja, das glaube ich. War denn auch... Also du hast ja schon, so ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen, quasi mit der Erwartungshaltung, mit der ihr losgefahren seid. Aber abgesehen jetzt von dem mediterranen Klima, was euch irgendwie vielleicht an der einen oder anderen Stelle überrascht hat, war noch irgendwas anders so, als ihr euch das vorgestellt habt vorher?
Also generell würde ich jetzt mal so sagen, das Autofahren habe ich mir stressiger vorgestellt. Ja. Viel, viel stressiger, das hatten wir auch schon kurz angeschnitten. Ja. Ich bin halt wirklich über 4000 Kilometer gefahren.
Es kann eigentlich nicht entspannter werden als dort, ne? Es ist,
nee,
ja,
absolut nicht. Wir hatten erst Sorge, weil Kim ist unter 25, da muss sie den jungen Fahrertarif zahlen. Wir haben das nicht gemacht und haben
ja,
dann
das
gesagt,
das heißt, du bist
okay,
komplett gefahren, ja.
Genau. Und das ist, ich dachte erst, oh Gott, aber 4000 Kilometer, für mich persönlich war das absolut
das merkst
möglich.
Du hinterher gar nicht mehr.
Nein, ne? Es waren 3 bis 7 Stunden pro Tag, die ich gefahren bin.
Ja.
Und dadurch, dass wir Zwischenstopps hatten und es dann mal weniger war, ging das voll klar. Ich fand, kurz überlegen, also genau, eine Sache, ich hatte so einen Blitzeinfall ganz kurz vor meiner Reise, was mir dann, oder was wir, wo wir dann ein bisschen umplanen mussten auf der Reise. Denkt an die Zeitzonen.
Ja.
Das ist schon, das, ich weiß nicht warum, aber ich dachte, man hat das nicht so im Kopf, weil es ja hier, wenn man hier jetzt so eine Tour macht in Deutschland.
In Deutschland hat dieselbe Zeitzone, egal wo ich hingehe. Das
genau,
ist da nicht so, ja.
Und dort ist es eben, es kann sich um 2 Stunden theoretisch handeln. Man
richtig,
ist irgendwo anders und man muss das bedenken. Es sind meistens so 1 Stunde, manchmal sind es aber auch 2 oder 3.
Ja, trotzdem finde ich, also für jemanden, der das so nicht kennt mit dieser Zeitzonengrenze, dass du quasi von, also teilweise so einen Meter nach rechts trittst und auf einmal ist da eine Stunde später oder früher, das ist schon, finde ich, eine Vorstellung, die man wirklich auch aktiv bedenken muss, so, ne? Gerade wenn man Touren bucht oder sowas.
Genau,
ne? Ja,
genau, absolut wichtig. Also das ist sonst, ja, sonst kann man da Probleme kriegen, gerade wenn man sich schon so gefreut hat und das irgendwie voll die wichtige Tour ist, die man da gebucht hat, sollte man das bedenken. Ansonsten kann ich jetzt nochmal persönlich sagen, ich war ja auf Edelsteinsuche und kann jetzt aus eigener Erfahrung berichten, dass das umständlicher ist als erwartet.
Kein Blutdiamanten gefunden, ja.
Nein, also ich muss sagen, ich wusste ja, dass es so ist, dass wenn man so Fossilien zum Beispiel finden würde, dass die in der Provinz bleiben, dass sie in der Provinz bleiben müssen und ja auch tatsächlich nicht ausgegraben werden dürfen oder so, es darf halt nur so locker da liegen, dann dürfte man es mitnehmen, aber nur wenn man dort wohnt oder dass die Provinz nicht verlässt. Wir haben nichts Besonderes gefunden, wir haben aber sowas wie roten Jaspis gefunden, grünen Jaspis, wir haben Quarz gefunden und wir haben 1 Stück Silber gefunden.
Oh.
Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben es aber da gelassen, weil wir Angst hatten, das mitzunehmen. Also im Endeffekt hat das leider wieder überwogen, dass man so dann doch nichts richtig aktiv mitgenommen hat.
Ja.
Was ich sagen kann, ist, das ist jetzt ein Tipp für Menschen, die das trotzdem interessiert. Und ich hätte auch gerne mehr gemacht in die Richtung. Wir hatten aber leider keine Zeit mehr. Und ich habe das zu spät entdeckt. Es gibt in Vernon und in Nelson die Möglichkeit, wirklich geführte Touren zu machen.
So Bergbautouren, hätte ich fast gesagt, oder?
Ja, es kommt drauf an. Also es gibt Verschiedenes. Es gibt in Nelson einen Club, also einen Rockhounding-Club, wo man beitreten müsste für die Zeit. Das kostet aber nicht viel. Ich weiß nicht, $20 ist das, glaube ich, im Jahr oder so. Das kann man dann auch mal machen, wenn man vor Ort ist und das einfach mitnehmen möchte. Dann muss man sich vorher registrieren und sich anmelden für eine bestimmte Tour. Das ist dann auf der Website dort alles erklärt.
Ja.
Und es gibt dort halt die Möglichkeit, verschiedene Steine zu suchen. Das ist dann immer eine Tour, die zum Beispiel Kristalle findet, eine Tour, die dann auf der Suche nach Quarz ist, nach Rauchquarz oder so. Es gibt dann noch eine Sache in Vernon und da kann man Opale finden. Das ist so ein Minengebiet und da fährt man mit eigener Ausrüstung hin. Und da eigene Ausrüstung. Man kann sich eben auch im Walmart einen Hammer kaufen und hier Handschuhe und irgendwas zum Freilegen und dann also so eine Schaufel oder so eine kleine. Da bist du bei 20 Euro, wenn überhaupt, tatsächlich.
Ja.
Und das ist, wenn man sowas mal mitmachen will, ist das schon ganz cool. Also dann sucht man da eben nach Opalen. Und es gibt das irgendwie nur am Wochenende, kann man da rein. Und das ist eben das Wichtige. Wenn man sowas wirklich machen will, muss man auf die Zeiten achten, wann diese Sachen öffnen.
Klar.
Man kann es da auch direkt verarbeiten lassen, wenn man möchte. Zu Schmuck zum Beispiel. Das finde ich nämlich wieder ganz cool. Hat man so sein eigenes.
Spannend.
Seinen eigenen Schmuck.
Siehst du schon, so die Vorstellungen von Urlauben sind breit gefächert. Das finde ich einfach spannend zu hören. Ich wäre im Lebtag nicht auf die Idee gekommen, irgendwo in Opal klopfen zu gehen. Aber. Ja, warum nicht? Ne?
Doch. Aber noch mal ganz kurz zurück dazu, was ich auch nicht erwartet habe, also was trotzdem eine coole Erfahrung an sich war. Also wir waren ja bei Drumheller.
Ja.
Und wie ich schon erwähnt habe, das ist eigentlich total der besondere Ort, weil man dort so viele Fossilien gefunden hat und auch immer noch findet.
Ja.
Und man in diesem Royal Tyrrell Museum, da kann man erstmal eine riesige Ausstellung sehen mit Funden, mit Sachen über die Geografie, über alles Mögliche. Und es gibt natürlich einen Souvenirshop.
Natürlich.
Und es gibt aber auch verschiedene Touren und verschiedene Experiences. Wir haben im Vorfeld eine Dig Experience gebucht, wo man Sachen ausgraben kann, also Fossilien ausgraben kann.
Ja.
Es war ursprünglich so angedacht, dass das Ganze draußen stattfindet und man nicht echte Fossilien mit echten Werkzeugen sozusagen ausgräbt.
Okay.
Und uns dann eben Sachen dazu erzählt werden, ne? Wie man das richtig benutzt, worauf die achten, was danach passiert. Da wir den Tag vorher Regen hatten, wurde das Ganze nach drinnen verschoben.
Ja.
Und dann gab es vorgefertigte Container sozusagen, wo echte Fossilien drin waren, die dann aber festgeklebt waren und mit Sand zugeschüttet und wir durften die dann einfach nur freilegen.
Okay, ja, ganz cool.
Vom Ding her, ja.
Ja.
Ich fand es aber schade, dass es eben drin war.
Ein bisschen künstlich war, ja.
Genau, also da würde ich sagen, wenn man das bucht, bucht es einfach, wenn Kinder dabei sind. Dann ist es auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Erfahrung. Die haben sich super doll gefreut darüber und ich fand es auch sehr gut gemacht. Die haben tolle Guides, die das machen und die sind total spielerisch und so. Aber für Erwachsene fand ich das, eher nicht so spannend.
Ja.
Ich habe es mir ein bisschen spannender in dem Sinne vorgestellt. Da würde ich dann eher zu dem Fossil Hunt tendieren.
Ja.
Das ist dann eben so eine Art Wanderung, wo man wirklich guckt nach echten Fossilien mit den Rangern. Das ist viel cooler.
Ja.
Meiner Meinung nach für Erwachsene geeignet zumindest.
Absolut. Was ist denn, bevor wir dann irgendwann sagen, wir sind zu Ende gereist, was ist denn dein Fazit so zu dem, was ihr erlebt habt, zu der Reise?
Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich Kanada noch ein bisschen authentischer kennengelernt habe.
Das klingt so, muss ich sagen. Tatsächlich selbst so vom Zuhören. Das klingt so cool und eben auch anders von dem, was vielleicht sonst so mal gemacht wird im Urlaub, dass ich sagen muss, das kann ich mir echt gut vorstellen.
Ja, weil ich habe mir wirklich auch mal die Zeit genommen, gerade bei den Zwischenstopps, wo wir waren, einfach sehr viel darauf zu achten, was um mich rum ist,
Ja.
wie die Landschaft wirklich ist. Habe versucht, auch mal in Kontakt zu gehen mit den Menschen vor Ort.
Ja.
Wir hatten ein ganz tolles Erlebnis in den Radium Hot Springs, wo wir geschwommen sind und dann ein bisschen auf was auf Deutsch gesagt haben. Und dann kam eine auf uns zu und meinte, ja, meine Eltern sind damals ausgewandert und wir sind
Ja.
eigentlich deutsch, also wirklich komplett deutsch und dann sind einfach dort geboren. So vom Ding her, von den Wurzeln. Und ja, hatten total das tolle Gespräch. Und ja, mir ist einfach aufgefallen, die haben uns dann viel erzählt darüber, wie das Leben für die dort ist.
Ja.
Die sind aus Calgary ausgewandert, sind dann, also was heißt ausgewandert, sind dann umgezogen aufs Land, haben dort ja, eine Farm und haben da mal ein bisschen was von erzählt. Und es geht manchmal, finde ich, um diese Geschichten, die man mitnimmt. Die Gespräche finde ich total wichtig und dass man sich einfach mal öffnet, auch ja, vielleicht nicht nur die Metropolen zu besuchen, ne?
Richtig.
Das finde ich total, also es ist mir diesmal auch immer mehr bewusst jetzt auch geworden, dass die kleinen Städte oder die kleinen Orte auch total die, ja, den Charme haben können.
Ja, absolut. Ja, finde ich auch. Das finde ich ein schönes Plädoyer, dass die Region ein bisschen authentischer zu erleben und das in Kontakt kommen mit den Menschen ist natürlich quasi die Sahne auf dem Kuchen sozusagen, ne?
Genau, weil in den Großstädten, auch wenn sie trotzdem atemberaubend sind, ich finde es wirklich in Kanada super schön, in Großstädten, aber dieses richtige Gefühl dafür, wie man dort
Ja.
lebt, das bekommt man, finde ich, eher
Genau.
so ein bisschen abseits.
Finde ich auch. Ja, toll. Also herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast quasi gedanklich auf deine Reise. Ich finde, man merkt, dass du sprudelst nur so, du strahlst über beide Ohren, wenn du davon sprichst. Und das finde ich, das ja, macht das irgendwie greifbar, wie authentisch dich das geflasht hat, sage ich mal. Insofern freue ich mich und sage vielen Dank fürs Teilen.
Auf jeden Fall, danke. Ich kann noch einen letzten Tipp geben. Es gibt jetzt auch die Canusa-App. Das heißt, wenn ihr meine Reise über uns bucht, es gibt jetzt eine App, wo ihr eure Reiseunterlagen habt. Das habe ich selber auch benutzt. Das ist super, einfach um den Überblick zu behalten. Denn ja, bei so 16 Tagen vergisst man auch gerne mal, was der
Das
nächste
stimmt,
Stopp
ja.
ist. Tatsächlich. Genau, und da werden auch noch ein paar andere Fragen beantwortet und so. Es ist einfach schön, nur noch mal ein
Ja,
bisschen die Übersicht zu behalten.
na klar.
Genau. Uns hat es
Ja, dann
mich
bedanken wir
gefreut.
uns wie immer bei euch fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Aigo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.